Wir sperren Leute weg ins Gefängnis, die nicht jemals einen Richter live gesehen haben. Das ist doch absurd. Also die haben nie die Chance bekommen, mal einer Richterin gegenüber zu sitzen, mal zu sagen, was eigentlich los ist, wie es ihnen geht. Umgekehrt auch die Gerichte haben nie die Chance gehabt, mitzubekommen, was es eigentlich für Menschen sind.
Grundgesetzlich. Grundrechte hier und jetzt. Herzlich willkommen zur 9. Folge von Grundgesetzlich, dem Podcast der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Mein Name ist Janina Zillikens-McFadden und in dieser Folge soll es um das Thema Ersatzfreiheitsstrafen gehen. Jährlich sitzen 50.000 Menschen im Gefängnis, und zwar nur, weil sie arm sind. Wer ohne Fahrschein die öffentlichen Verkehrsmittel nutzt oder Kleinigkeiten stiehlt, wird in der Regel zu einer Geldstrafe verurteilt. Meist handelt es sich nur um wenige 100 Euro und trotzdem können viele Menschen die Beträge nicht zahlen. Wenn das passiert, kann die Geldstrafe in eine Freiheitsstrafe umgewandelt werden. Das ist dann eine sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe. Eingesperrt, weil man sich einen Fahrschein für ein paar Euro nicht leisten konnte? Ungerecht, findet Arne Semsrott. Arne ist Journalist und Aktivist und vor allem bekannt als Leiter von Frag den Staat. Das Projekt ermöglicht es, staatliche Dokumente auf einfachem Wege anzufragen und zu veröffentlichen. 2021 hat Arne außerdem die Initiative Freiheitsfonds gegründet. Einmal im Jahr kauft die Initiative Menschen frei, die aufgrund einer unbezahlten Geldstrafe wegen Fahrens ohne Fahrschein im Gefängnis sitzen. Bevor wir uns anschauen, was das Grundgesetz zu Ersatzfreiheitsstrafen sagt, gibt Arne uns einen Einblick in die Problematik aus zivilgesellschaftlicher Sicht. Hallo Arne, vielen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst.
Hallo, danke für die Einladung.
Du hast, ich habe es eingangs schon gesagt, den Freiheitsfonds gegründet. Was ist denn der Freiheitsfonds und was macht der genau?
Der Freiheitsfonds ist ein Kampagnenprojekt zur Entkriminalisierung von Fahren ohne Ticket. Wir wollen, dass niemand in Deutschland mehr im Knast landet, nur weil die Person ein paar Mal ohne Ticket Bus oder Bahn gefahren ist. Und um dieses Ziel zu erreichen, um darauf aufmerksam zu machen, kaufen wir Menschen aus dem Gefängnis frei, inzwischen schon über 1000 Menschen.
Und ihr fordert ja auch die Abschaffung dieses Paragraphen, der das regelt.
Genau. 265a Strafgesetzbuch gibt es seit 1935, eingeführt von den Nazis. Und das entspricht einem anderen Verständnis, wie der Staat zu strafen hat und einem überkommenen Verständnis aus unserer Sicht. Wir glauben, dass eine Bestrafung im Strafgesetzbuch viel zu hart ist, dass sie im Ergebnis ungerecht ist, dass es vor allem arme Menschen trifft und das muss weg.
Was sind das für Menschen, die Ersatzfreiheitsstrafen absitzen?
Das sind eigentlich quasi ausschließlich Menschen in Krisen, in persönlichen Krisen, in psychischen Krisen, in körperlichen Krisen. Jede siebte Person, die eine Ersatzfreiheitsstrafe absitzen muss, ist suizidgefährdet. Sehr, sehr viele Menschen sind ohne Erwerbsarbeit, häufig sind sie ohne festen Wohnsitz. Also Menschen, die sowieso schon in Extremsituationen leben und deren Situation durch diese Haft natürlich noch verschlimmert werden, die also nicht resozialisiert werden, sondern im Gegenteil entsozialisiert, die ihre Wohnung noch zusätzlich verlieren. Und daran sehen wir, dass dieses gesamte System wirklich einfach schädlich ist und alle Probleme noch verstärkt.
Gibt es eine Geschichte oder einen Fall, der dich besonders beschäftigt hat?
Tatsächlich beschäftigen mich sehr, sehr viele und wir bekommen ja quasi täglich Post von Betroffenen oder inzwischen tatsächlich von Gefängnissen, weil die meiste Post, die wir bekommen, von Gefängnissen kommt. Die sagen, kauft uns die Leute hier frei, ist wirklich eine absurde Situation. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Mann, der seinen krebskranken Vater gepflegt hat und dann wegen ein paar Mal ohne Ticketfahren in den Knast gekommen ist und seinen Vater nicht mehr pflegen konnte, der in so einer extremen Situation war. Oder die Mutter, die ihren wenige Wochen alten Säugling ins Waisenhaus oder in Betreuung geben sollte, damit sie ihre mehrmonatige Strafe wegen Fahren ohne Ticket absitzen kann. Also wirklich Situationen, in denen man es oft auch nicht fassen kann, in welchen Notlagen dann der Staat kommt und darauf pocht, dass wegen eines solchen Bagatellsdelikts Leute dann aus ihrem Leben gerissen werden. Das macht häufig ganz einfach fassungslos.
Du hast es gerade schon angedeutet, wer bei euch die Anträge stellt. Wer ist das neben Menschen, die in staatlichen Institutionen arbeiten und wie viele Anträge gehen bei euch ein?
Es sind tatsächlich inzwischen, ich würde sagen, zu 80-90% Gefängnisse, die sich an uns wenden. Es gibt Gefängnisse in Deutschland, da liegen quasi am Eingang die Formulare vom Freiheitsfonds und die SozialarbeiterInnen sagen den Betroffenen, hey, schreibt denen doch mal, die können euch hier wieder rausholen. Also wirklich absurd. Der Staat, der auf der einen Seite dieses Problem hervorruft und auf der anderen Seite sich an eine ehrenamtliche Initiative wendet, um dieses Problem zu lösen. Ansonsten, neben den Gefängnissen sind es häufig Vereine im Umfeld von Gefängnissen, also sozialarbeiterisch tätige Vereine. Und dann natürlich Betroffene und deren Angehörige, also Leute, die uns schreiben, hey, mein Mann, meine Frau wurde gerade abgeholt von der Polizei, bitte holt den da raus. Das sind so die Fälle, die wir quasi jeden Tag bekommen. Wir haben jetzt in knapp 2,5 Jahren dieses Projekts über 1000 Menschen freigekauft und wir bekommen eigentlich ja jeden Tag 1 bis 2 Anträge.
Vielen Dank dir für den Einblick, Arne.
Dankeschön.
Arnes Schilderungen haben eindrücklich gezeigt, dass das Recht oft auch ziemlich ungerecht sein kann. Wer arm ist, hat in unserem Rechtssystem schlechtere Karten als jemand mit einem guten Einkommen. Mit Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich hat Ron Steinke über genau dieses Problem ein ganzes Buch geschrieben. Ron Steinke ist promovierter Jurist und Lehrbeauftragter an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Hauptberuflich arbeitet er als leitender Redakteur im Politikressort der Süddeutschen Zeitung. Der Titel seines Buches ist eine Anspielung auf Artikel 3 im Grundgesetz, wo es heißt, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Zum Einstieg habe ich ihn gefragt, wann ihm klar wurde, dass das deutsche Justizsystem ungerecht ist.
Ja, also wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe Jura studiert und neben dem Studium in der Strafverteidigerkanzlei gearbeitet und ganz früh bin ich eigentlich schon irritiert gewesen und ich erinnere mich noch, wie ich einen Fall auf den Tisch bekam, also eine Mandantin, eine Frau, die sich da hilfesuchend an den Strafverteidiger gewendet hat, die hatte einen Pullover gestohlen. Das habe ich noch ganz plastisch vor Augen. Der war auch abgebildet in der Akte und wegen des Diebstahls eines Pullovers hat die am Ende eine Freiheitsstrafe bekommen. Ja, in Klammern, ne, da gibt es natürlich eine Erklärung für, das war nicht das erste Mal, die es gemacht hat, die ist sozusagen eine Wiederholungstäterin und so weiter, aber trotzdem, es ist eine Frau, die in ärmsten Verhältnissen gelebt hat, in echter Not, die hat nicht aus irgendwie aus Boshaftigkeit oder weil sie jemanden irgendwie schaden möchte, sondern aus, ja wie auch immer, persönlichen, psychologischen Problemen heraus, diesem Laden, diesen ja überschaubaren Schaden zugefügt und dafür hat unsere Gesellschaft, unser Staat gesagt, sperren wir die Frau ein. Und ich muss sagen, das ist ein bisschen vielleicht beschämend, ehrlich gesagt, dass ich das dann so beiseite gewischt habe. Ja, so später ist mir das irgendwie nicht mehr aus dem Kopf gegangen und ich glaube, dass man da so geschäftig nach vorne und nicht nach hinten gucken und so ein bisschen auch betriebsblind wird, das ist ein Problem, was es in jeder Branche gibt und was auch in der Justiz, ja, man sich mal vergegenwärtigen sollte.
Sie haben gerade bei dem Fall, den Sie geschildert haben, schon erwähnt, das war eine Person, die häufiger Straftaten begangen hat, aber trotzdem kam dann Störgefühl in Ihnen auf bei diesem kleinen Delikt, dass da eine Freiheitsstrafe dann verhängt wurde. Wer entscheidet denn, wie welche Strafe gerecht ist?
Das entscheiden die Richterinnen und Richter. Also die haben vom Gesetz, vom Strafgesetzbuch immer nur einen groben Rahmen. Ja, da steht dann drin, Strafe von einer minimalen Geldstrafe bis zu maximal 5 Jahren Freiheitsstrafe zum Beispiel. Also so breit sind die Rahmen. Ja, das ist ein riesiger Spielraum. Und dann entscheiden die selbst. Und das ist nicht eine exakte Wissenschaft. Da gibt es keine mathematischen Formeln. Das ist auch so ein bisschen nach Persönlichkeit des Richters, der Richterin. Also das ist auch nicht so, dass dann das ganz frei von Zufall ist, vor wem man gerät. Ja, da gibt es durchaus Richter, die härter ticken und andere, die weniger hart ticken. Und es gibt so ein bisschen so Faustregeln, auf die man sich dann so geeinigt hat im Laufe der Jahre. Und eine dieser Faustregeln lautet, bei Wiederholungstätern muss es eine höhere Strafe geben. So nach dem Motto, wenn du nicht beim ersten Mal es kapiert hast, dann sagen wir es dir nochmal deutlicher und wenn du es am dritten Mal noch nicht kapiert hast, sagen wir es dir noch deutlicher. Also wie so jemand, der nicht hören will, dann packt man den am Arm und schüttelt den und brüllt den am Ende richtig an, in der Hoffnung, er hört dann etwas. Kann man natürlich die Frage stellen, ob das so ein sinnvoller Erfahrungssatz ist. Man könnte es ja auch umgekehrt sehen, man könnte auch umgekehrt sagen, also wenn es offensichtlich nicht gefruchtet hat, wenn Strafe offenbar bisher nicht etwas gewesen ist, was eine Verhaltensänderung herbeigeführt hat, ist doch eigentlich irre, dass wir einfach dasselbe oder mehr vom selben einfach weiterhin da anbringen wollen.
Was wäre denn eine typische Straftat für eine Geldstrafe auf der einen Seite und eine Freiheitsstrafe auf der anderen Seite?
Diebstahl, ja, zum Beispiel, ist eine Sache für eine Geldstrafe in aller Regel. Oder auch kleine Körperverletzungen, ja. Jetzt nicht, wo jemand einen Zahn ausgeschlagen bekommen hat, sondern eine kleine Rangelei. Oder auch betrunken Autofahren. Ja, also die Alltagsdelikte, leider, ja, die einfach sehr oft vorkommen, sind eine Sache für eine Geldstrafe. In Deutschland ist sowieso so, dass 80% aller Strafverfahren mit einer Geldstrafe enden, sofern der Mensch für schuldig befunden wird. Also wir reservieren das Mittel der Freiheitsstrafe wirklich nur für die harten Fälle. Und das sind dann entweder ja Leute, die richtig harte Gewalt angewendet haben, also Sexualdelikte, Kapitaldelikte, ja, also Tötungsdelikte oder dergleichen oder richtig schockierende Körperverletzungsfälle. Oder es sind eben ja Wiederholungsfälle, Leute, die wo es sich einfach über die Jahre summiert hat und wo dann irgendwann der Staat, auch wenn vielleicht das einzelne Delikt nicht so wahnsinnig schwer wiegt, wo der Staat dann irgendwann gesagt hat, so jetzt reicht's, jetzt gibt's Knast.
Also Freiheitsstrafen sind wirklich im Grunde, das sind the big guns sozusagen, ja. Die werden erst dann rausgeholt, wenn es wirklich ernst ist.
Weil einem klar sein muss, das ist ein ganz tiefer Eingriff ins Leben eines Menschen, ja, also da wird jemand rausgerissen aus der Gesellschaft buchstäblich, da wird jemand aus seinem Haus rausgenommen und in ein anderes Haus reingesperrt, ein bisschen wie ein Tier, ja, hinter Gitterstäbe und dessen komplette Selbstbestimmung, Kontrolle über sein eigenes Leben wird ihm genommen oder ihr. Das Essen, was man bekommt, die sozialen Kontakte, die man noch hat, die Bewegungsfreiheit, auf wie viele Quadratmeter man sich bewegen kann, die Kleidung, die man trägt, ja, die Toiletten, die man nur benutzen kann, all das kontrolliert und gibt dann der Staat vor. Das ist ein heftiger Einschnitt, ein ganz heftiger psychologischer Schock, also über den ist schon viel geforscht worden, was das wirklich bedeutet für einen Menschen. Und in unserer Gesellschaft hat das an solchen Stellenwert, also das Gefängnis als Stigma, dass es auch Leute ja insofern aus der Bahn wirft, als sie da sich nie wieder richtig berappeln und nie wieder richtig bürgerliche Reputation zurückbekommen, sondern immer mit diesem Stempel dann danach rumlaufen, der war mal im Knast.
In unserem Gespräch heute soll es vor allem um Ersatzfreiheitsstrafen gehen. Die sind vielen Menschen wahrscheinlich gar kein Begriff. Das sind Freiheitsstrafen, die dann verhängt werden, wenn Menschen Geldstrafen nicht zahlen. Vielleicht können Sie einmal exemplarisch den Ablauf von einer Tat bis zu einer Ersatzfreiheitsstrafe schildern und vielleicht da schon mal mitdenken, was da aus Ihrer Sicht problematisch ist.
Ein realer Beispielsfall, der mir in Berlin mal begegnet ist, ist ein älterer Mensch, also schon über 70, ein Mann, der an Demenz leidet und der das ja irgendwo auch menschlich verzeihliche Delikt begangen hat, in einer Panikattacke, in einem Moment von Desorientierung und Angst, den Notruf in der U-Bahn zu betätigen. Also da gibt es ja diese Hebel, die man ziehen kann in Rot. Mhm. Die sind natürlich eigentlich dafür reserviert, wenn ein Unfall oder was Schlimmes passiert ist. Aber gut, der hat das sozusagen zu Unrecht betätigt, einfach weil in seinem Kopf Alarm war. Das ist verboten. Das ist natürlich auch ein großer Schaden dann für die U-Bahn und so weiter. Und dann kamen die Security-Leute und haben den also zur Rede gestellt. Was soll das? Was ist hier los? Ist hier wirklich ein Notfall? Und haben dann mit ihm geschimpft, dass dann der sozusagen zu Unrecht das betätigt hat. Und das ist in Deutschland schon eine Straftat. Ja, der Missbrauch von Notrufen, so nennt sich das. Nach dem Strafgesetzbuch, nach dem einschlägigen Paragraphen. So, und dann gibt's eine Strafanzeige. So beginnt so etwas. Und das ist gar nicht so selten, das gibt's recht häufig. Ja, also das traurigerweise den Notruf betätigt. Das geht natürlich nicht, das ist natürlich verboten. Da steht aber nicht drin, dass der Mann irgendwie einen verwirrten Eindruck machte oder irgendwie krank wirkte oder sowas, weil da sind die Securities von der Bahn nicht unbedingt kompetent dafür. Das heißt, die Polizei bekommt das gar nicht mit. Die Polizei bekommt nur mit, okay, klare Sache, wir haben es hier schön bewiesen mit zwei Zeugen. So. Dann schreibt die Polizei ihrerseits einen Brief an die Staatsanwaltschaft und sagt, Staatsanwaltschaft, was machen wir mit dem? Wollen wir dem nicht eine Strafe geben? Und die Staatsanwaltschaft sagt, richtig, so sehen wir es auch und wir sehen auch nicht, warum nicht. Und die Staatsanwaltschaft schreibt dann wiederum einen Brief, jetzt als drittes, ans Gericht, also an eine Richterin und sagt, also ehrlich gesagt, so ein Kleinkram, da müssen wir jetzt nicht unbedingt einen Gerichtstermin machen, oder? Muss man jetzt nicht sich da sehen, riesen Aufwand betreiben, lass doch einfach per Brief diesen Mann nach Hause schreiben, lieber Herr so und so, wir schlagen vor, Geldstrafe, meinetwegen 50 Tagessätze, das sind so anderthalb Monatseinkommen und gut ist. Und das Gericht sagt, ja, finden wir auch gut. So, und dann ist das Ende des Liedes, dass dieser Mann einen Brief nach Hause bekommt. Nur, wir erinnern uns, der ist dement.
Ja.
Das ist jetzt nicht besonders wirkungsvoll, dem einen Brief zu schreiben. Der Brief stapelt sich da mit anderen Briefen auf dem Küchentisch vielleicht oder vielleicht auch in einem überquillenden Briefkasten. Vielleicht gibt es eine Familie, die sich kümmert. Oft gibt es keine Familie, die sich kümmert. Ja, Leute leben vereinsamt in Großstädten Und vielleicht nach ein paar Wochen entdeckt jemand diesen Brief, dann ist aber schon zu spät, weil in diesem Brief hat nämlich die Richterin geschrieben, wenn ich nicht binnen 14 Tagen von Ihnen eine schriftliche Antwort bekomme, mein Herr, dann werde ich automatisch annehmen, Sie würden die Tat gestehen, Sie sind schuldig und Sie akzeptieren die Strafe. Und was passiert dann? Dann hat der Mensch rechtskräftig, also da kann man nicht mehr dran rütteln, eine Geldstrafe und die muss er bezahlen. Aber der weiß davon nichts, deswegen bezahlt er die natürlich nicht. Und dann wird das Gericht irgendwann ungeduldig und dann schreibt es nochmal einen Brief. Sag mal, warum kommt da kein Geld von Ihnen? Das geht so nicht. Wir fordern Sie letztmalig auf und so weiter. Kommt wieder keine Antwort. Und irgendwann sagt dann das Gericht, also so geht's nicht. Also wir haben hier in Deutschland Gesetze. Wenn jemand seine Strafe nicht bezahlt, dann gucken wir ins Strafgesetzbuch. In Paragraph 43 steht drin, wer seine Geldstrafe nicht bezahlt, der muss damit rechnen, dass es in eine Freiheitsstrafe umgewandelt wird. Und die ursprünglich 50 Tage Gesetz Geldstrafe, wenn umgewandelt in 50 Tage Knast. So, dann gibt es eine Entscheidung des Gerichts, ohne dass irgendjemand mal diesen alten Menschen gesehen, mit ihm gesprochen hat, dass er jetzt in Haftbefehl rausgeht. Und dann das nächste Mal, wenn der wieder in der U-Bahn umherirrt und irgendwie desorientiert ist oder vielleicht sogar die Polizei nach dem Weg fragt oder um Hilfe bittet, fällt jemandem auf, dass da ein Haftbefehl ist und der wird ins Gefängnis gebracht. So, und das ist in Berlin beispielsweise, wo ich es erlebt habe, so häufig, dass also die Dementen eine richtige Gruppe unter den Häftlingen darstellen. Also es gibt richtig also eigene Bereiche des Gefängnisses, wo die Dementen untergebracht sind. Ich lache nicht, weil es lustig ist, sondern weil es so wahnsinnig abstrus ist, weil die Demenz ja eigentlich dagegen spricht, dass man überhaupt versteht, was man tut, ja. Dass man auch also strafrechtlich verantwortlich ist für sein eigenes Handeln. Und eigentlich, wenn es so laufen würde, wie ich es mir wünsche und wie es eigentlich so laufen sollte, hätte doch zwischenzeitlich mal jemand den Mann angeguckt und gesagt, oh Gott, Sie sind ja krank, wir können Sie gar nicht bestrafen.
Das heißt, entlang dieses Verfahrens hätte es verschiedene Momente gegeben, in denen man hätte eingreifen können, wenn man, ich sag mal, wenn man die Gesundheit nicht eingeschränkt gewesen wäre und auch wenn man überhaupt gewusst hätte, dass man zum Beispiel Einspruch hätte einlegen können gegen diese Geldstrafe, wenn man Geld gehabt hätte, sich anwaltlichen Beistand zu holen. Das sind ja alles Dinge, die Menschen in Notsituationen dann fehlen.
Ganz genau. Also ich glaube, für Sie und für mich wäre das alles kein Problem. Ja, wir würden unsere Post zeitnah öffnen, wir würden das auch lesen, verstehen können. Zur Not wissen wir jemanden im Freundeskreis oder so, den wir fragen können, der uns da hilft oder wir googeln das oder wie auch immer. Aber viele Menschen sind eben in schwierigeren Lebenssituationen und für die ist das kein faires System.
Bist du auch manchmal frustriert und hast den Eindruck, dass sich einfach gar nichts zum Besseren verändert? Vielleicht kann ja das Recht helfen. Nora Markert, Vorstandsmitglied der GFF, und Ron Steinke, unser Interviewpartner, haben gemeinsam ein Buch geschrieben. Es heißt Jura Not Alone und beschäftigt sich mit der Frage, wie wir mit dem Recht die Welt zu einem besseren Ort machen können. In dieser Folge möchten wir gerne ein Exemplar verlosen. Bleib dran und finde heraus, wie du teilnehmen kannst. Das erinnert mich ein bisschen an, ich habe Literaturwissenschaften studiert, deswegen kommt mir der Gedanke gerade, an Franz Kafkas Roman Im Prozess, da ist es ja auch so, dass jemand gesagt bekommt, okay, sie sind verhaftet und dann im Laufe dieser Handlung versucht er herauszufinden, wofür er überhaupt verhaftet worden ist oder was er überhaupt getan hat und er geht dann in die Behörden und kommt nirgendwo weiter und am Ende des Romans, ich spoilere es jetzt mal, wird er auch zum Tode verurteilt, auch getötet, ohne je zu wissen, was ihm eigentlich vorgeworfen wird. Das wirkt bei Sitzfreiheitsstrafen, wenn Sie es gerade so beschreiben, ähnlich. Also Betroffene haben oft gar nicht mitbekommen, dass sie überhaupt Anschuldigungen vorliegen und plötzlich sind sie im Gefängnis. Also verstößt nicht bereits dieses Verfahren oder eigentlich auch Nichtverfahren, kann man sagen, verstößt das nicht schon gegen Grundrechte?
Also ja, würde ich auch so sehen. Es ist vielleicht sogar, wenn man böse ist, ein bisschen eine Steigerung von Kafka, weil immerhin hat der Richter bei Kafka oder überhaupt die ganze Justiz noch geredet mit dem Herrn K., ja, wie der da genau heißt, also der Protagonist. Immerhin hat man irgendwie seine Fragen beantwortet, zwar kryptisch und sonderbar, aber da waren Menschen, die er sehen konnte. Heute, im 21. Jahrhundert, würde Kafka staunen, dass es alles nur noch per Brief geht. Ja, da werden Textbausteine am Computer angeklickt, niemand sieht den anderen, das ist alles automatisiert und man bekommt gar nicht mit, dass hinter dem Rücken von einem, ja, da verhandelt oder entschieden wird. Und das ist doch eigentlich, also ein Justizsystem, das sich ein bisschen selber ad absurdum führt, finde ich.
Das heißt, die Person hätte eigentlich einen Richter sehen müssen. Also sagt das Grundgesetz das?
Also das Grundgesetz sagt das nicht genau, aber das sagt an anderer Stelle etwas, was vielleicht in dem Kontext interessant ist. Es sagt nämlich, wenn man von der Polizei festgenommen wird, ja, dann hat man das Recht darauf, dass man in den ersten Stunden vor einen Richter kommt, vor eine Richterin, und dass das nicht die Polizei selber entscheidet. Also man hat das Recht darauf, da sich vor einer unabhängigen Instanz, vor einem Richter, einer Richterin auch zu verteidigen und zu erklären. Und da staune ich, dass diese Vorschrift so glasklar im Grundgesetz steht. Und auf der anderen Seite sperren wir in Deutschland Leute ein, nicht für 48 Stunden, sondern für Monate. Ja, teilweise, also Ersatzfreiheitsstrafen können bis zu einem Jahr. Also es gibt lange Ersatzfreiheitsstrafen. Wir sperren Leute weg ins Gefängnis, die nicht jemals einen Richter live gesehen haben. Das ist doch absurd. Also die haben nie die Chance bekommen, mal einer Richterin gegenüber zu sitzen, mal zu sagen, was eigentlich los ist, wie es ihnen geht. Umgekehrt auch die Gerichte haben nie die Chance gehabt, mitzubekommen, was es eigentlich für Menschen sind, sondern das ist alles, man redet einander vorbei, man begegnet sich nicht. Im Namen von Automatisierung und Spardruck läuft das alles per Post. Ich glaube nicht, dass das so richtig sein kann.
In anderen Ländern ist die Ersatzfreiheitsstrafe sogar schon verfassungswidrig erklärt worden, zum Beispiel in Italien. Da hat das italienische Verfassungsgericht 1979 schon gesagt, das geht so nicht. Die Argumentation war vor allem, dass diese Art von Strafe diskriminierend ist, Ungleichheiten verschärft und gegen das Ultima Ratio-Prinzip verstößt. Was sagt das deutsche Grundgesetz zu diesem Diskriminierungsaspekt?
Ja, also die Diskriminierung ist ja sozusagen gegen Arme, ja, also weil die Ersatzfreiheitsstrafe ist ja dann, wenn man nicht das Geld hat, seine Geldstrafe zu bezahlen, dann kommt man ins Gefängnis. Also das heißt, es trifft Leute, die nicht zahlungsfähig sind, ob die da jetzt was dafür können oder nicht, trifft es viel härter als Leute, die es einfach aus der Portokasse bezahlen können. Da gibt es ja auch genug in unserer Gesellschaft. Ja. So diese Diskriminierung, das ist etwas, was das italienische Recht nicht zu akzeptieren bereit ist, was das deutsche Recht aber durchaus leider zu akzeptieren bereit ist. Ich sehe schon natürlich, dass man sagt, wenn eine Geldstrafe ausgesprochen worden ist, dann ist es nicht nur Gerede, was ignoriert werden kann, sondern ist es schon auch etwas, was wir ernst meinen als Gesellschaft. Und in der Regel hat das dann auch einen guten Grund und sollte man dann auch darauf bestehen. Und wenn jemand dann nicht bezahlt, dann, also aus Jux und Dollerei, darf man sich das auch nicht bieten lassen. Und deswegen ist es irgendwie schon ein Konzept, was mir einleuchtet, dass man sagt, der Staat muss immer noch so ein Drohpotenzial in der Hinterhand behalten und sagen, also wenn du nicht zahlst, ich kann auch anders, ja, wir können hier auch noch ruppiger werden, Freund. Aber wenn es in Wahrheit dann darum geht, dass nicht freche Leute abgestraft werden, sondern in Wahrheit trifft es Leute, die aus einfach Unvermögen, aus Armut heraus das nicht können, dann ist es nicht, finde ich, so eine sachgerechte Unterscheidung zwischen Leuten, die es halt so oder so verdienen, sondern ist es ja eine schlechte Stellung von Leuten, die sich ihre Armut nicht ausgesucht haben.
Das klingt ja so, als würde die Ersatzfreiheitsstrafe tatsächlich verstoßen gegen Artikel 3, den Sie ja auch in Ihrem Buch ganz am Anfang zitiert haben. Na, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. In dem Fall kann man ja ganz klar sagen, sie sind es nicht.
So ist es. Also es gibt das Angebot, was der Staat allen Leuten macht, die ihre Geldstrafe nicht bezahlen können, dass sie das doch auch abarbeiten können in Form von Sozialstunden. Und ich habe in Berlin einen Mann im Ersatzfreiheitsstrafe kennengelernt, mich mit ihm unterhalten. Der ist 63 Jahre alt und hat die letzten 17 Jahre seines Lebens in geschlossenen psychiatrischen Anstalten verbracht. So, und dann kommt der Staat an und sagt, also lieber Herr, Sie haben jetzt zwar kein Geld zu bezahlen, aber Sie können doch gerne Sozialstunden leisten, also wenn Sie nicht ins Gefängnis möchten. Machen Sie doch Sozialstunden. Nur, es gibt Menschen wie diesen 63-Jährigen, der 17 Jahre in Psychiatrien verbracht hat, die können nicht arbeiten. Na, die sind so gestraft vom Leben, die können nicht eine Stunde lang fokussiert etwas machen. Die hören Stimmen beispielsweise, ja, die leiden jeden Tag Höllenqualen. Da gibt's also ärztliche Gutachten, die besagen, diesen Menschen kann man nicht arbeiten lassen oder irgendwie, kann man nicht erwarten, dass der arbeitet. Das geht gar nicht. Also gibt's auch, er ist nicht arbeitsfähig einfach. So, und das sind Menschen, an denen geht auch so ein vermeintlich freundliches Angebot von Sozialstunden einfach vollkommen vorbei.
Der Freiheitsentzug selbst, Sie haben das eingangs schon mal angesprochen, ist ja einer der schwersten denkbaren Eingriffe in die Grundrechte. Also ich bin eingesperrt und damit abgeschnitten von meinem gesamten Leben, ne, inklusive Arbeit, Familie und Freundeskreis. Welche Grundrechte werden hier eingeschränkt und ist diese Einschränkung gerechtfertigt?
Also welche Grundrechte werden eingeschränkt? You name it, ja, also von A bis Z. Weil natürlich, also eingeschränkt heißt ja nicht zwingend platt gemacht und verletzt, ja, aber eingeschränkt werden definitiv alle Grundrechte. Es geht los bei der allgemeinen Handlungsfreiheit, ja, Artikel 2 Grundgesetz. Ich kann mir nicht mehr aussuchen, ob ich aus dem Zimmer rausgehe, ins Zimmer reingehe, ich bin komplett fremdbestimmt und es geht weiter durch die ganze Bank. Also natürlich kann man beispielsweise seine Religion auch ausüben, aber all das ist eingeschränkt hinter Gittern. Und so soll es ja auch sein. Ja, es soll ja auch eine Zeit sein, in der man ja Freiheit entzogen bekommt und auch sonstige Möglichkeiten, sein Leben nach eigenen Vorstellungen zu gestalten, entzogen bekommt. Ob es gerechtfertigt ist, kann man jetzt nicht so pauschal sagen. Es gibt natürlich Fälle, denen es auch gerechtfertigt ist. Aber ich glaube, dass man sich schon in Erinnerung rufen sollte. Und das, glaube ich, tun wir zu selten. Und glaube auch Menschen, die in der Justiz arbeiten, machen sich da manchmal ein bisschen leicht. Wir sollten schon ins Bewusstsein rufen, was für ein starker Eingriff in ein Leben Haft ist. Und dass man das niemals leichtfertig und ja im Zweifel vielleicht eher weniger als häufiger verhängen sollte.
Der Freiheitsentzug im Zusammenhang mit Ersatzfreiheitsstrafen kann eigentlich gar nicht gerechtfertigt sein, weil ja niemals ein Richter oder eine Richterin gesagt hat, ja, deine Tat ist so schwer, dass eben genau das gerechtfertigt ist. Und da hängt dann ja auch einiges dran, das soziale Stigma einer Inhaftierung, Verlust des sozialen Umfeldes und des Jobs, vielleicht sogar der Wohnung oder als obdachlose Person ist man die Obdachlosenunterkunft innerhalb von wenigen Tagen los. Das scheint mir ja irgendwie auch aus Sicht des Staates nicht sinnvoll zu sein.
Das ist so, weil die Menschen ja nicht gebessert rauskommen. Ja, also die Gesellschaft hat davon nichts. Die Leute, die da reinkommen, die kommen nicht raus und sind dann plötzlich ja, bessere Menschen und werden nie wieder Straftaten begehen. Im Gegenteil, alle sozialen Probleme, die vorher hatten, haben die nachher eher in noch größerem Maße.
Noch schlimmer, ja.
Also man hat vielleicht eine Beziehung, die geht dann auch zu Bruch oder wird strapaziert ja durch diese Zeit. Also das wäre eine Illusion zu glauben, dass man dadurch Sicherheit gewinnt als Gesellschaft. Plus, das ist ziemlich auf Euro und Cent ausrechenbar, man zahlt als Gesellschaft drauf. Weil zwar geht es ja darum, dass eine Geldstrafe abgegolten werden soll, aber die wird ja nicht de facto bezahlt. Also jemand schuldet dem Staat Geld, dann wird er eingesperrt, dann wird er rausgelassen, dann tut man so, als ob damit jetzt die Schuld vorbei ist. Aber es heißt ja nicht, dass dann irgendwie was in die Kasse gekommen wäre. Auf der anderen Seite ist aber eine ganze Menge aus der Kasse rausgekommen, weil der Staat musste für die Unterkunft, also für das Betreiben des Gefängnisses bezahlen, für die Verpflegung, für die ganze Sicherheit. Das ist ein unheimlich teures Unterfangen. Eine Nacht in Haft kostet so zwischen 150 und mehr als 200 Euro pro Person. Das ist also, kann man sich mal vorstellen, was man da für tolle Hotels schon buchen kann für das Geld. Das ist also echt viel. Und deswegen geht es in die 100 Millionen, was wir da jedes Jahr ausgeben, für Menschen, die in Ersatzfreiheitsstrafe sitzen, bei denen eigentlich, ja, wie Sie richtig sagen, eine Richterin, ein Richter mal gesagt hat, was hier angemessen ist, ist nicht eine Ersatzfreiheitsstrafe, sondern nur eine Geldstrafe.
Das heißt, Personen kommen in der Regel wegen kleinen Vergehen ins Gefängnis, die Geldstrafe beläuft sich auf ein paar hundert Euro und dann bleiben sie im Schnitt wie lange im Gefängnis und wie viel kostet das dann?
Genau, also ein paar hundert Euro ist der Durchschnitt, ja, der Durchschnittsfall sind 600 Euro, die jemand schuldet, der eine Ersatzfreiheitsstrafe bekommt, weil er es nicht bezahlen kann. Das sind dann durchschnittlich 40 Tagessätze. Nach der jetzt neuen Rechtslage kommt man dann für 20 Tage ins Gefängnis. Und wenn man es dann mal hochrechnet, also 20 Tage mal 150 Euro, dann sind wir bei 3000 Euro, die dann der Staat drauf gezahlt hat. Also wir haben 600 Euro haben wollen als Staat, ich sage jetzt wir, die bekommen wir nicht und stattdessen zahlen wir 3000 Euro drauf, um die sozialen Probleme eines Bürgers noch zu vergrößern. Mir scheint das nicht so ein wahnsinniges Erfolgsrezept zu sein.
Genau, und damit sind die Kosten wahrscheinlich nicht getan, wenn Menschen danach noch mehr Unterstützung brauchen, als sie vorher brauchten.
Ja klar, die kommen dann raus und beispielsweise die Wohnung ist dann futsch, ja. Muss man dann, irgendjemand muss ihm dann helfen, eine neue Wohnung zu finden oder realistischerweise, irgendwo muss eine Obdachlosenunterkunft einen Platz für den Menschen haben. So, das sind alles in der Tat, das sind Folgekosten.
Trotz der Reform jetzt im Anfang des Jahres 2024, da wurden ja die Freiheitsstrafen angepasst. Das ist jetzt die Hälfte.
Ja.
Aber auch das löst ja das Problem noch nicht. Deswegen frage ich mich, wenn ich jetzt unser Gespräch so Revue passieren lasse, es ist nicht gut für die Menschen, es ist nicht gut für den Staat, es kostet den Steuerzahler viel Geld und Initiativen wie der Freiheitsfonds fordern ja ganz explizit, die Ersatzfreiheitsstrafe abzuschaffen. Warum wird das nicht einfach gemacht?
Ja, das Argument ist, wie gehen wir denn mit den Frechen um? Ja, also das ist so eine Figur, die im Kopf von ganz vielen Leuten, die Rechtspolitik machen, sehr präsent ist. Ja, also Angenommen, jemand setzt sich einfach breitbeinig hin und sagt, ey, ich bezahle nicht, kommt gar nicht in Frage, guckt doch mal, ihr könnt mir gar nichts. Irgendwie müssen wir dem doch beikommen können. Die Ersatzfreiheitsstrafe wird dann bezeichnet als das Rückgrat der Geldstrafe. Also man könnte, ich würde eher sagen, als der Knüppel in der Hinterhand, mit dem man irgendwie versucht, dann die Geldstrafe durchzusetzen. Also das ist immer das Argument. Ja, man muss ja irgendwie noch einen Plan B haben und es wäre nicht gut, den komplett aufzugeben. Ich würde dem halt entgegenhalten, dass diese Figur des Frechen, ja, es gibt ja auch diese GEZ-Gebührenverweigerer, die dann einmal im Jahr durch die Bild-Zeitung getrieben werden oder gefeiert werden, weiß ich nicht. Also, dass diese Figur ja in der Realität gar keine Rolle spielt. Es gibt vielleicht eine Handvoll, mag sein, ja, um die ist es auch nicht schade. Meinetwegen sollen die dann auch nicht dem Staat auf der Nase rumtanzen können, sondern meinetwegen auch eingesperrt werden. Aber in der sozialen Realität reden wir von, weiß ich, 99% der Menschen, die es betrifft, die eben nicht wegen Frechheit nicht bezahlen, sondern weil sie es nicht anders können. Und da kommt es mir so vor, ja, dass man so mit einem Knüppel auf Leute einschlägt, ohne dass man überhaupt erwarten kann, dass das irgendwas bringt.
Und es gibt ja nun auch Länder, in denen es die Ersatzfreiheitsstrafe gar nicht gibt, beziehungsweise Länder, die damit anders umgehen, als es Deutschland macht. Gibt es da bessere Beispiele?
Ich finde zum Beispiel sehr sympathisch den Weg, den Schweden geht. Auch in Schweden hat man dieses Argument, naja, wir müssen doch mit den Frechen irgendwie auch noch umgehen können, nicht beiseite gewischt, sondern hat das mit aufgenommen und hat gesagt, okay, lass doch mal die Regel einführen, bevor jemand in Ersatzfreiheitsstrafe kommt, gibt's einen Gerichtstermin. Man setzt sich hin, man guckt den an bei Gericht, man redet, man fragt, warum zahlen sie denn nicht? Also das nicht nur per Brief und irgendwie vermittelt, sondern man klärt die Sache mal. Manchmal dauert's ja nicht ewig, dann eine Viertelstunde Gespräch, schon hat man's geklärt. Und wenn dann rauskommt, dass es ein Frecher ist, dann okay, ja, dann kann der Staat auch anders, dann wird er halt eingesperrt. Aber die Erfahrung in Schweden zeigt, dass das also kaum der Fall ist. Also eine Handvoll Fälle. Und bei den allermeisten Gesprächen dieser Art hat sich rausgestellt, das ist jemand, der beim besten Willen es nicht auf die Reihe kriegt gerade, der also sich auch schämt und überhaupt nicht froh mit der Situation ist und der dann also ein bisschen um Geduld einfach beim Gericht bittet. Und die Richter haben es dann also in aller Regel auch in ihrer Macht und in ihrem Herzen gefunden, eine humane Lösung zu organisieren. Zum Beispiel, dass man sagt, komm, wir geben dir 2 Jahre Zahlungsaufschub. Ja, du kommst erstmal auf die Beine, du machst erstmal deine Fortbildung und guckst, dass du einen Job bekommst und dann melden wir uns wieder und dann zahlst du deine Geldstrafe. Es ist ja nicht viel Geld, die paar hundert Euro, ja. In ganz extremen Fällen verzichtet man sogar auf eine Strafe und sagt, okay, jetzt wo wir uns unterhalten haben, wo wir uns mal auch ins Gewissen geredet haben, wo wir mal geschimpft haben, dann kann man es auch dabei belassen. Dann brauchen wir jetzt nicht auch noch auf die 300 Euro Geldstrafe bestehen, sondern wir sagen, das ist ja jetzt schon Lektion genug. Also diese zwischenmenschliche Viertelstunde, die ist so wertvoll, zeigt das schwedische Beispiel. Das hat so sehr dazu geführt, dass sich die Gefängnisse dort geleert haben, mit allen positiven Folgen, ja, für die Betroffenen, aber auch für die Staatskasse. Das wäre, glaube ich, das Mindeste, dass wir das mal nachmachen in Deutschland.
Wie kann das sein, dass wir das hier nicht machen? Ist das ein Ressourcenproblem?
Ich glaube, es ist ein Lobbyproblem. Ja, die Menschen, von denen wir hier sprechen, die spielen in der politischen Ökonomie keine Rolle. Die sind nicht an den Wahlkampfständen, die schreiben keine Briefe an ihre Abgeordneten, die gehen vielleicht auch noch nicht mal zur Wahl, die sind jedenfalls nicht auf dem Zettel. Und die sind auch nicht Leute, mit denen, an die man sich richtet, mit Bierzeltreden. Man kann in Wahlkämpfen nicht wahnsinnig viel damit gewinnen, dass man sagt, ich möchte gnädiger und sensibler sein gegenüber Straftätern. Was sehr schade ist und sehr kurzsichtig, ja. Also ich beschreibe das jetzt hier mit einer Traurigkeit eigentlich, diesen Zustand. Dass der Zustand so ist, ist wirklich schlecht für unsere Gesellschaft, weil es gibt ja nicht die Gattung Mensch namens Straftäter, sondern es gibt Menschen, die in ihrem Leben mal was machen, auf das sie nicht stolz sind. Und wenn wir als Gesellschaft dann da sowas draus machen, dass das dann ein dauerhaftes Problem wird, dann tun wir uns da insgesamt keinen Gefallen mit. Wenn wir dann einen Umgang mit finden, dass das eine Episode ist, die irgendwie dann auch mal beigelegt werden kann und man kommt dann wieder auf einen besseren Weg und dann tun wir uns als Gesellschaft da mehr Gefallen mit und wir tun dann auch den ja, potenziellen Opfern einen Gefallen mit, weil wir dann verhindern, dass Menschen in so einer Spirale gefangen bleiben und in so einer ja, Wiederholungstäter-Schiene leben.
Das letzte Kapitel in Ihrem Buch heißt Vorschläge, wie es besser gehen könnte. Das eignet sich, finde ich, auch wunderbar als Ausblick für dieses Gespräch. Was müsste sich aus Ihrer Sicht ändern?
Das Fahren ohne Ticket, das ist ja eine Forderung von Anne Semsroth, die ich auch teile. Es kann nicht sein, dass das eine Straftat ist in Deutschland. Also das ist wirklich Gaga. Da, ich sehe schon ein, dass es irgendeine ja, Form von Sanktionen geben sollte, wenn jemand ja, im öffentlichen Nahverkehr fährt, ohne ein Ticket zu haben, also letztlich so auf Kosten anderer. Ich verstehe schon, dass dann die Betriebe, die das Ganze ja irgendwie kalkulieren müssen, dass die da irgendwie jemanden davon abhalten und abschrecken sollen. Aber ich verstehe nicht, warum das mein Problem sein soll als Steuerzahler und warum das die Justiz für diese Betriebe regeln soll. Also ich war kürzlich in Großbritannien, da gibt's so Drehkreuze, da kann man gar nicht in die U-Bahn rein, ohne über ein Drehkreuz rüber zu laufen und da ein Ticket draufzulegen. Das ist eine sehr effektive Möglichkeit zu unterbinden, dass Leute da ohne Ticket reingehen. Das muss halt dann jemand bezahlen. Das muss halt dieser Betrieb dann selber bezahlen. Das sollen die gerne machen. Also wenn die nicht zufrieden sind damit, dass viele Menschen da ohne Ticket fahren, sollen sie halt sowas hinbauen. Hätte ich kein Problem mit. Und das, meinetwegen soll das auch weiterhin so sein. Was aber nicht sein kann, ist, dass dann auch noch assistierend die Staatsanwaltschaft, die Gerichte und sogar die Gefängnisse zur Seite stehen und sagen, ja, wenn ihr nicht klarkommt, wir stehen immer noch da, wir helfen euch mit Steuermitteln, ja, mit diesem riesigen Apparat von gut ausgebildeten Leuten, die eigentlich viel Besseres zu tun hätten. Also das, finde ich, sollte man sofort streichen und sollte man sofort den Betrieben selber überlassen, das irgendwie, also jetzt Fachjargon gesprochen, zivilrechtlich zu lösen.
Rund Steinke, vielen Dank.
Sehr gerne, danke.
Das war Roland Steinke, promovierter Jurist, Journalist und Sachbuchautor. Das Thema Ersatzfreiheitsstrafen war übrigens ein Hörerinnenwunsch. Deshalb an dieser Stelle nochmals das Angebot, wenn du ein Thema hast, das du gerne einmal grundrechtlich besser verstehen würdest, dann schick uns eine Mail an grundgesetzlich@freiheitsrechte.org. Jetzt zu unserem Gewinnspiel. Es gibt zu gewinnen das neue Buch Jura Not Alone von Roland Steinke und Nora Markert, Vorstandsmitglied bei der GFF. Um teilzunehmen, musst du folgende Frage beantworten. In wie vielen Bereichen arbeitet die GFF schwerpunktmäßig? Sind es 1, 2, 3 oder 4? Wer es aus dem Kopf nicht weiß, dem hilft bestimmt ein Blick auf unsere Webseite freiheitsrechte.org. Schreib uns die richtige Antwort per Mail, auch hier wieder an grundgesetzlich@freiheitsrechte.org. Das Gewinnspiel läuft bis zum 31. Oktober. Wenn du gewonnen hast, benachrichtigen wir dich per Mail. So, und nun abschließend zu den drei Punkten, die ich aus dem Gespräch mitgenommen habe. Erstens. Freiheitsentzug ist einer der schwersten Eingriffe in die Grundrechte. Ich bin eingesperrt und kann mich nicht frei bewegen. Und Rechte, wie zum Beispiel die Religionsfreiheit oder das Selbstbestimmungsrecht, werden außerdem auch eingeschränkt. Im Falle einer Ersatzfreiheitsstrafe ist dieser Eingriff fast nie gerechtfertigt. Zweitens. Ersatzfreiheitsstrafen sind diskriminierend, denn sie treffen überwiegend Menschen, die arm, verschuldet oder obdachlos sind und zudem oft an gesundheitlichen Problemen leiden. Wenn es in Gefängnissen ganze Abteilungen nur mit dementen Menschen gibt, dann läuft etwas falsch. Drittens. Im deutschen Justizsystem fehlt es oft an direktem Kontakt. Während in Schweden zum Verhängen einer Ersatzfreiheitsstrafe ein Gespräch mit dem Gericht verpflichtend ist, läuft in Deutschland fast alle Kommunikation über Briefe. Ein System, in dem viele Menschen durch das Raster fallen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen wie immer, dass es euch gefallen hat. Die nächste Folge kommt Ende Oktober. Bis bald.
Grundgesetzlich. Grundrechte hier und jetzt. Der Podcast.